herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Film Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute der liebe Adam.
Hallo. Hallo.
Und der Philipp.
Moin, moin.
Philipp, mit einem L und Doppel-P,
richtig? Mit einem L und Doppel-P,
das
ja.
Muss ja auch mal,
werde ich nicht müde, das zu wiederholen.
Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Nicht, dass die Leute sich da nicht finden können nachher bei Google Plus oder sonst wo.
Stimmt, wo ja, da habe ich noch nie dran gedacht.
Das ist mir hier vor dem, mal erwähnt. Vor dem Podcast spontan eingefallen, dachte ich. Das haben wir heute mal raus.
Aber mit zwei A und einem M.
Genau. Ja, aber ansonsten sind wir heute ein bisschen verspätet im Gegensatz zu sonst. Ja, wir stellen ja hier immer Filme vor, machen kleine Audio-Reviews und sind meistens früh dran, weil wir die Möglichkeit haben, die Filme in der Pressevorführung zu sehen. Diesmal kamen wir vorher leider nicht dazu, uns zusammenzusetzen, denn wir sprechen heute über Kick-Ass 2, der bereits seit letztem Donnerstag, seit dem 15. August in den Kinos läuft. Mhm. Und ja, ihr konntet den Film jetzt schon sehen und wir haben gedacht, ach, wir nehmen trotzdem noch eine kleine Folge Film Junkies Podcast auf. Es macht ja so viel Spaß.
Die Filmkritik könnt ihr natürlich auch bei uns lesen auf der Seite und auch lesen, was nach dem Abspann passiert. Denn so viel sei jetzt schon mal verraten, es passiert noch was nach
richtig,
dem Abspann.
Richtig, und Adam hat ja gleich auch noch eine Liste an brutalen Comic-Verfilmungen hinterhergeschoben, die man sich auch noch zu Gemüte führen kann, wenn man denn Kick-Ass-Fan ist.
Richtig, einfach mal vorbeischauen auf filmjunkies.de. Uns findet ihr immer auf filmjunkies.de/podcast, also alle unsere Folgen. Und ihr könnt uns abonnieren bei iTunes oder über den RSS-Feed, findet ihr auch auf der Seite. Wir freuen uns über Bewertungen. Da muss man, ich muss nochmal an die Hörer appellieren. Wir brauchen mehr iTunes-Sterne. Auch wenn es sich jetzt anhört wie Schnorren. Dem werde ich nicht leid, genau. Das zu sagen. Einfach damit wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber das dauert ja nicht lang. Wenn ihr gerade das iPhone in der Hand habt, einfach mal abschütteln.
Wer glaubt, dass wir so viel Würde besitzen, nicht direkt umzubetteln, der liegt dramatisch falsch.
Richtig.
Bewertet uns, Leute, haut diese Sterne raus.
Wir podcasten hier immerhin aus einem Badezimmer / Klo. Also Würde ist mit uns nicht so viel.
Jetzt mal Schluss mit dem Seelenstrip hier. Kommen wir direkt zur Kick-Ass 2.
Jo, genau. Also was wir machen, kleines Review. Ihr braucht keine Angst vor Spoilern zu haben. Wenn wir spoilern, dann kündigen wir die vorher nochmal extra an. Vielleicht machen wir nochmal eine kleine Spoiler-Sektion am Ende. Und ansonsten können wir eigentlich loslegen. Mit Kick-Ass 2 von Jeff Wadlow. Und ja, wollen wir einfach mal mit einer kleinen Runde anfangen. Oder beziehungsweise, ich würde sagen, Adam darf mal kurz die Story zusammenfassen.
Darf ich?
Bei dir ist es am kürzesten her, seit du den Film gesehen hast. Was passiert denn in Kick-Ass? Also Kick-Ass 1 war der Film von Matthew Vaughn aus dem Jahr 2010.
Ja.
Basiert auf einem Mark Miller-Comic, genau wie jetzt Kick-Ass 2 auch.
Mark Miller schreibt und John Romita Jr. zeichnet. Und Kick-Ass 2 basiert jetzt auf zwei Comics, nämlich dem Hit Girl Prelude und Kick-Ass 2. Das sind zwei Hefte, die kann man sich bei Amazon kaufen für 10 oder 15 Euro oder so. Es geht darum, dass nach den Ereignissen von Kick-Ass ist Kick-Ass jetzt so ein kleiner Local Celebrity Hero und ganz viele Helden eifern ihm nach und patrouillieren durch New York und denken sich, ja, wir können uns mal verkleiden und was Gutes tun. Aber wo gute Menschen sind und Helden sind, da sind auch Schurken nicht weit. Und das passiert hier in der Form von Red Mist, der durch einen merkwürdigen Wink des Schicksals zum Motherfucker wird.
Genau, und Red Mist war praktisch der kleine, verkleidete Schurke aus dem ersten Teil.
Ja. Ja. Richtig, und gespielt von Christopher Mintz Plus.
Alias McLovin.
Ja. Superbad.
Genau.
Auch interessanter Fun-Fact, also wenn man bei Kick-Ass eine Hauptrolle spielen will, dann muss man mindestens irgendwie einen Dreifachnamen haben.
Das genau. Stimmt.
Aaron Taylor-Johnson als Kick-Ass, Chloe Grace Moretz als Hit-Girl und Christopher Mintz-Plasse als der Motherfucker.
Die sind auch die drei Hauptfiguren des Films und die alle so ihren Charakter-Arc durchlaufen. Kick-Ass halt durchläuft den Arc, was macht man jetzt so als bekannter Held? Hit-Girl durchläuft den Arc, sie ist jetzt bei einem neuen Guardian unterwegs, also bei einem Adoptivvater, dem Polizisten Markus, und der hält sie an, doch bitte nicht Kick-Ass zu sein und psychopathisch Leute abzuschlachten, von denen sie meint, die gehören bestraft. Und der Motherfucker ist halt auf schurkischen Wegen unterwegs. Und dazu gibt es dann halt noch den neuen Strang mit Justice Forever und den Nachahmern, die jetzt eine neue Gruppe bilden und sich denken, uhu, wir machen mal New York sicherer.
Der zentrale Konflikt bei Kick-Ass 2, würde ich aber sagen, ist eigentlich fast genau der gleiche wie der erste, wie bei Teil 1,
ja.
Im Sinne von, macht das überhaupt Sinn,
ja.
Ein Dasein als Superheld zu bestreiten? Das ist gleich wieder auch wieder die Problematik, wo der Film sofort einsteigt und Kick-Ass alias Dave Lisetsky muss sich ja gleich hat gleich diesen Konflikt, werde ich noch bei Kick-Ass, weil eigentlich habe ich Bock, aber eigentlich hat es mir mein Papi auch verboten und so. Und Mindy alias Hit-Girl hat genau dasselbe Problem.
Und lohnt es sich überhaupt, Kick-Ass zu sein, oder kriegt man nur auf die Schnauze und Knochenbrüche?
Ja, da können wir gerade mal bei, ja, wir können jetzt, wir müssen ja jetzt nicht so stur das bewerten, sondern ich sag mal einen Punkt, der mich da vielleicht ein bisschen gestört hat. Denn ich glaube, die Arc, wie gesagt, das von Kick-Ass, ist hier nicht ein bisschen zu ähnlich zu Teil 1? Also ich habe da jetzt nicht wirklich das Neue gesehen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, ist es vielleicht auch eher Hit-Girls Film. Was ja im ersten Teil war sie natürlich auch schon so ein bisschen die geheime Heldin des Films.
Also ich finde, die Macher bemühen sich stark, dass sie dieses Trio so ein bisschen gleichgewichtet präsentieren.
Ja.
Ich glaube, im Comic ist es sehr viel mehr Hit-Girls-Arc. Aber da kommen wir, glaube ich, dann im Spoiler-Teil vielleicht noch zu sprechen. Philipp und ich haben es beide gelesen. Aber im Film glaube ich tatsächlich, dass man zumindest versucht, es im Gleichgewicht zu halten. Hit-Girl bekommt trotzdem noch viel Screentime, und zu Recht, weil Hit-Girl halt so der Showstealer des ersten Films war, und da denkt man sich halt auch, ja, machen wir mal nochmal. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen problematisch. Im ersten Teil war es noch irgendwie süß und schockierend, wenn ein neunjähriges Mädchen sowas macht, aber inzwischen ist sie auch eine Teenagerin. Ne?
Ja.
Das ist der Shock-Value vielleicht nicht mehr so hoch.
Also das war für mich gleich, wenn du das jetzt schon ansprichst, für mich schon ein wesentlicher Faktor. Hit-Girl ist einfach in dem Alter oder in der Entwicklungsstufe, für wie auch immer man es ausdrücken will, nicht so besonders interessant mehr. Also Hit-Girl war als kleines Mädchen mit dieser lila Perücke und diesem ganzen Hit-Girl-Outfit, das sieht irgendwie auch komisch aus an der 16-jährigen Chloe Grace Moretz. Als sie ein kleines 11-jähriges Mädchen war, hat das viel besser funktioniert. Also das würde ich schon auf jeden Fall
machen. Ja, war der große Vorteil, glaube ich, des ersten Teils, dass es einfach erstmal ein bisschen interessanter war. Man hat diese Sache vorher noch nicht gesehen mit, wir machen jetzt einen Superheldenfilm, wo die Superhelden eigentlich keine Superhelden sind, sondern ganz normale Typen, die dann irgendwie überraschenderweise total auf die Fresse bekommen auf der Straße. Ich kann mich noch gut an die Szene erinnern im ersten Teil. Da ist man dann schon so ein bisschen schockiert.
Auf jeden Fall.
So ist erst so, alles Fun and Games, wie man sagt. Ne? Und dann gibt's auf die Fresse und er ist im Krankenhaus und man denkt so, bleibt einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken. Diesen Überraschungsfaktor hat der Film jetzt nicht so.
Und trotzdem hat der Film fast genau die gleichen Szenen am Anfang wieder. Ne?
Ja.
Also auch bei Kick-Ass 2 beginnt, dass irgendwie Dave jetzt ein bisschen hadert und dann doch wieder rausgeht und dann doch wieder auf die Schnauze kriegt, aber es ist doch irgendwie wieder so ein Erfolgserlebnis. Also der Film spult da fast genau das Gleiche ab wie der Vorgänger.
Ja, und da würde ich auch noch gerne eine Sache sagen, weil du gesagt hast, Hit-Girl ist für dich jetzt nicht mehr ganz so interessant gewesen, aber ich finde halt, wenn man diese drei Arcs jetzt hat, diese drei Stories, fand ich die Geschichte von Hit-Girl jetzt im zweiten Teil doch wieder am interessantesten, weil was sie machen ist, dass der Film noch so eine Teenie-Comedy Elemente mit reinbekommt. Also dieses typische, also sie versucht teilweise dann eben nicht mehr Hit-Girl zu sein, sondern sich anzupassen. Sie ist jetzt in der Highschool und dann passiert natürlich das, was in der Highschool eben passiert. Es gibt diese Mädelsgruppe.
Die Queen Bee.
Ja, und es hat mich so ein bisschen, wie heißt dieser Film mit...
Mean Girls?
Nee, Alicia Silverstone.
Oh, Clueless.
Clueless, erinnert. Ja, es gibt so eine...
Aber Heathers und Mean Girl würden auch
passen. Ja, also, definitiv.
Also man versucht ja gerade, um da einzuschlagen, diese Mädchengruppe aus Kick-Ass 2, das ist wirklich die klischeehafteste Mädchengruppe, die du dir vorstellen kannst. Also da habe ich Zeichentrickfilme gesehen, die da subtiler vorgehen. Ja?
Das großäugige Mädchen, was so der Mitläufer ist. Ne?
Genau, du hast eine Blonde. So die Queen Bitch und dann hast du ihre zwei Prinzesschen, die da so mitlaufen als die willigen Handlanger. Und dann auch diese ganze Arc von Hit-Girl da, die läuft komplett so ab, wie du es in 1000 Filmen schon gesehen hast. Also wirklich in Tausenden.
Das stimmt, aber ich muss immer noch sagen, ich weiß nicht warum, aber das hat mich irgendwie am meisten gehuckt an dem Film. Wie gesagt, vielleicht aus dem Grund, weil das andere mir zu bekannt vorkam und das war jetzt so ein bisschen neuer Twist und Hit-Girl im Endeffekt vielleicht die interessanteste Figur ist für mich von den drei.
Ja, der uninteressanteste ist auf jeden Fall Kick-Ass.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Großes Problem.
Und du hast ja auch gesagt, der gleiche Arc. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste schwer überlegen, um dir zu widersprechen, glaube ich. Das ist schon ähnlich alles, was da mit Kick-Ass passiert. Ne?
Vielleicht zu ihm, wenn wir jetzt gerade
halt ein bisschen mehr Training.
Ja. Wenn wir jetzt gerade bei ihm sind, wie seht ihr das mit der Besetzung? Also Aaron Taylor Johnson, ist das auch ein Problem? Also ich finde, er macht es nie irgendwie schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so bemerkenswert.
Würde ich dir insofern widersprechen, dass wenn ich jetzt dieses Triumvirat sehe, Christopher Mintz Plus, hier Chloe Grace Moretz und Aaron Taylor Johnson, jetzt haben wir das Doppelnamen fertig, ist er, also Aaron ist definitiv mein Favorit und finde ich der beste Schauspieler von diesen dreien.
Findest
ich finde gerade Chloe Moretz, finde ich, ist ziemlich problematisch.
Findest du echt?
Sie ist meiner Meinung nach nicht eine wirklich gute Schauspielerin. Sie war irgendwie keck und witzig in Teil 1, aber ich glaube, sie ist eine von diesen Kinderstars, die keine große Karriere als Erwachsene
haben. Ich glaube, das ist es, da stehe ich genau oppositional zu dir.
Tatsächlich?
Ja, ich weiß nicht. Sie hat halt manchmal noch so einige Probleme, aber ich glaube, sie hat schon eine große Karriere noch vor sich. Ja. Wenn sie jetzt nicht in den Drogenstrudel geraten sollte. Also man besetzt sie ja jetzt schon in 4 Filmen pro Jahr oder so und ich finde die meistens auch solide.
Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich mit ihr sonst gesehen habe. Bei mir geht es auf der einen Seite ähnlich wie Philipp, dass ich nicht genau weiß. Also ich würde Philipp widersprechen in dem Sinne, dass ich sage, eigentlich macht es mir Spaß, ihr zuzugucken, gerade bei Kickers, passt wie die Faust aufs Auge, aber ich bin mir nicht genau sicher, ob sie vielleicht nur das kann. Mhm. Ob sie halt dieser Typ auch ist, weil wenn man sie in Interviews sieht, ist sie schon so ein bisschen so drauf, ne? Ein bisschen eine große Fresse und weiß ich nicht, aber es ist ja oft auch so, dass einfach, ja, man kann auch sagen, dann ist es perfektes Casting, ne? Wenn es dazu passt. Bei Aaron Taylor-Johnson, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, irgendwie zu sagen, ja, den nächsten Film mit ihm schaue ich mir wieder an. Bin gespannt, der soll ja irgendwie Quicksilver spielen im Avengers-Film. Er hat schon irgendwie den Look, aber ich weiß nicht, ob er genug Leinwandpräsenz, Ausstrahlung hat. Finde ich gerade ein bisschen schwierig. Christopher Mintz-Plasse, finde ich, er ist ja definitiv der erfahrenste von den drei, würde ich sagen.
Ja.
Er macht das ziemlich routiniert und gerade was Comedy angeht, finde ich ihn eigentlich, hat ein ziemlich gutes Timing.
Ja, aber ich meine, er macht halt in dem Film nichts groß, außer rumschreien und lustige Sachen rumschreien. Das ist zwar witzig, aber das ist keine großartige schauspielerische Leistung. Aber gut, gehen wir mal weg, glaube ich, von den drei Darstellern. Kommen wir mal irgendwie zum ganzen Konzept. Wart ihr überhaupt jemand, der gesagt hat, ich würde gerne ein Kick-Ass-Sequel sehen? Und hat dieser Film jetzt so im Nachhinein das erfüllt, was ihr euch von einem Kick-Ass-Sequel erwartet hat?
Ja, vielleicht
habt.
Wir haben jetzt relativ viel rumgenörgelt schon irgendwie, aber es soll gar nicht so negativ rüberkommen, weil ich muss sagen, ich habe mich eigentlich ziemlich gut amüsiert. Jetzt gerade im Vergleich zu vielen anderen Filmen im Sommer, wo ich habe mich ja hier schon auf dem Podcast genügend meckern hört, kam ich ziemlich positiv aus dem Film raus. Also die Gags funktionieren. So.
Außer einer.
Ja?
ja, dieser unsägliche.
Vielleicht in den Spoilern dann.
Genau.
Ja. Also ich find, der Film war witzig. Er hat, wir haben ja noch gar nicht über die ganzen Nebendarsteller gesprochen. Nee. Jim Carrey ist dabei, ja. Wir haben
Donald Faison.
Ja, wir haben die böse Gang. Wie heißt die böse Gang eigentlich nochmal? Die Christopher Mintz-Plasse, die Oberschurken, die er dann zusammenstellt.
Generic Villains Association.
League of Evil Motherfuckers oder so.
ja, aber hat so einen ganz plakativen Namen,
der auch ziemlich
witzig ist.
Super.
Und dann gibt es, wie heißt der?
John Leguizamo?
Genau. Der quasi so eine, die rechte Hand vom Motherfucker spielt.
Und ich musste auch noch hinschauen, ist es wirklich Yancy Butler, die Mutter vom Motherfucker spielt? Ja. Die olle Witchblade, die früher mal in der Serie mitgewirkt hat. Ja, es ist sie.
Und da kommen auch so ein paar ziemlich trockene Gags irgendwie rüber. Also die Nebendarsteller machen das alle sehr, sehr gut. Es gibt diese Mother Russia, diese riesige Kämpferin, die Christopher Mintz-Plasse auch, der Motherfucker irgendwie an seiner Seite hat, die auch ziemlich einen Eindruck macht. Die Action-Szenen funktioniert teilweise ganz gut. Ich kann mich an diese mit Mother Russia eben erinnern, wo sie da, ich glaube, so ein komplettes Police Squad irgendwie auseinandernimmt auf der Straße. Ja, Humor, Action und so, das passt schon alles ganz gut, finde ich.
Also ich würde beim Thema Action, würde ich dir widersprechen.
Ja.
Kick-Ass 2 ist nicht besonders, also hat schon ein paar ganz okay Action-Sequenzen, aber da würde ich sagen, ist die Kluft zwischen Teil 1 und Teil 2 enorm. Also Teil 1 hatte viel, viel spektakuläre, viel, viel toller gestaltete Action-Sequenzen. Da denke ich nur zum Beispiel an die Szene, in der Nicolas Cage als Big Daddy irgendwie dieses Lagerhaus von der Mafia irgendwie platt macht.
Mhm.
Und das ist so eine cool gemachte, cool choreografierte Action-Sequenz und nichts in diesem Film kommt auch nur ansatzweise da, auch nur in die Nähe davon. Dann, wo ich dir wieder zustimmen würde, ist, dass der Humor, also generell muss ich auch sagen, ich bin gegenüber Kick-Ass 2 eigentlich recht positiv eingestellt, in der Hinsicht, dass ich rauskam und sag, das hat mich ganz gut unterhalten. Das ist ein Film, den man wirklich nicht gucken muss, aber wenn du ihn guckst, dann hast du eine vergnügliche 2 Stunden, meiner Meinung nach, oder du wirst angenehm unterhalten. Also der Film hat mich an keiner Stelle irgendwie gelangweilt oder sonst was. Man muss aber halt schon so fragen, hat dieser Film eigentlich eine Existenzberechtigung? Da muss man eigentlich sagen, nein.
Er ist ja, also, glaube ich, da würde ich auch nochmal Adam fragen, er ist ja, glaube ich, was ich so gelesen habe, eine relativ treue Adaption der Comics.
Ja, das sprechen wir, glaube ich, im Spoiler-Teil nach. Die Beats sind schon so die wichtigen, aber es gibt ein paar Abweichungen. Vor allem das Ende ist irgendwie relativ.
Aber wie gesagt, wir müssen es ja nicht, ich kann es sowieso nicht daran bewerten, weil ich die Comics nicht kenne, aber das muss ja auch grundsätzlich nicht sein.
Was ich auch nochmal unterstreichen würde, ist auch, was du schon gesagt hast, der größte Gewinn dieses Films ist für mich, sind für mich auch die Nebencharaktere. Vor allem eben Jim Carrey als Sergeant, Major Sergeant.
Colonel
Stars and Stripes. Und eben hier John Leguizamo, der viel zu wenig machen darf. Ich finde, seine Szenen waren die geilsten eigentlich. Es ist seltsam, dass irgendwie so ein doch sehr bekannter Darsteller so eine relativ kleine Nebenrolle hat. Aber ihn fand ich wirklich herrlich. Ich fand generell, was für mich wirklich super funktioniert hat bei diesem Film, war der Team, der Helden-Superhero-Team. Team-Up-Aspekt.
Ja.
Weil, ich meine, ich bin ja zum Beispiel ein gigantischer Watchmen-Fan und zwar, das muss ich ausdrücklich betonen, Watchmen, das Buch, geschrieben von Alan Moore, und habe große Probleme mit der Verfilmung von Zack Snyder. Hier hast du irgendwie in Kick-Ass 2 hast du diesen Gruppenaspekt, wo Typen sich zusammenschließen, so ganz so normallos und Superhelden spielen. Ja, was ja ein bisschen auch so die Grundidee von Watchmen immer war. Und so wie das ausgestaltet ist, diese ganzen Szenen, wie Kick-Ass sich mit diesen Typen zusammenschließt, wie die zusammen auf Streife gehen, wie die so ein bisschen Erfolg haben mit ihrer ganzen Aktion. Das war für mich so unterhaltsam und es war besser als alles, was zum Beispiel der gesamte Watchmen-Film aufgetischt hat.
Harter Vergleich.
Aber gerade so, wenn es um das Thema so super... Eigentlich so Normalos, die sich Masken aufsetzen und als Superhelden spielen, hat für mich super funktioniert.
Mhm. Der Vergleich hinkt ja auch so ein bisschen, weil die Watchmen sind ja gerade das Paradebeispiel für das dysfunktionale Team.
Ja, gut, aber ich meine, das Team in Kick-Ass 2 funktioniert ja auch nie lang oder auch nicht gut. Jedenfalls, weil, also sobald sie dann so die erste Opposition haben, bricht es ja auch wieder auseinander. Ja.
Aber es ist interessant zu sehen, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen. Der Film ist auf der einen Seite halt echt diese Highschool-Geschichte, dann ist diese Superhero-Team-Up-Geschichte, da hat Hit-Girl auch gar nicht so mega viel mit zu tun. Mhm. Vielleicht ist auch so ein kleines Problem des Films. Der hat so zwei, drei verschiedene Richtungen, in die er geht. Man könnte jetzt sagen, hätte er sich vielleicht auf eine Sache beschränken sollen. Nicht unbedingt. Ich glaube, es kann auch funktionieren, dass man das alles drei zusammenbringt. Ich glaube, dass es nicht perfekt funktioniert, aber auch nicht völlig scheitert irgendwie. Mhm. Ja, dieses Team-Up-Ding, ich habe das halt so ein bisschen auf so, klar, Avengers ist jetzt noch nicht so lange her. Da macht es Sinn, das irgendwie nochmal so ein bisschen zu persiflieren jetzt in diesem Film.
Mhm.
Das Highschool-Teil kommt wahrscheinlich einfach, kommt hauptsächlich aus diesem Hit-Girl-Prelude-Comic.
Ganz genau, ja.
Es sind verschiedene Töne auch. Mhm. Ähnlich wie es vielleicht, wie es ist jetzt ein harter Vergleich, aber The Lone Ranger hat auch so verschiedene Töne angeschlagen jetzt hier der Disney.
Es hat weniger gut Johnny funktioniert.
Ja. Ja, es hat definitiv weniger gut funktioniert. Ja. Aber hier hat man, ja, wie gesagt, von Highschool-Film über Action bis Comic und irgendwie Persiflage irgendwie alles so ein bisschen drin.
Und das alles auch schon okay, auf okayem Level. Ja. Also ich glaube, der Film macht nichts wirklich schlecht. Nee. Aber ich weiß auch nicht, ob er irgendwas wirklich gut macht. Das ist der Punkt.
Was ich mag, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch schon so war, ich glaube schon, dass sie auch so mit neuen Medien und hier Twitter...
Das war noch viel stärker im ersten Teil.
Ja.
Und es wirkt für mich in dem zweiten Teil sogar ein bisschen schwach, muss ich sagen.
Also gab es halt ganz witzige Gags. Der Motherfucker hat einen Twitter-Account und ihm folgen so und so viele Leute. Und
ja, stimmt.
Ich finde es gut, dass sie das machen, weil viele, ganz, ganz viele Filme ignorieren so die Existenz von Twitter und Facebook einfach so völlig.
Das ist ja auch so ein bisschen so das Konzept von Kick-Ass. Das ist so in der... Ich meine, der Film... tritt halt genau wieder in diese Bärenfalle rein, in die halt auch schon der Teil 1 vollkommen reingelatscht ist, dass der Film hier einerseits die Hälfte seiner Zeit erzählt, wie bescheuert es doch eigentlich ist, in der Realität Superheld sein zu wollen, und dann den Rest der Laufzeit aber darauf verwendet, dir zu zeigen, wie cool es aber trotzdem ist. Also das ist genauso diese zwei unvereinbaren Konzepte, an denen schon Kick-Ass 1 ein bisschen gescheitert ist, und da ist auch Kick-Ass 2 nicht besser. Also letztendlich weißt du überhaupt nicht, was dieser Film eigentlich für eine Aussage machen will, gerade was so dieses Superhelden-Dasein betrifft, ne? Weil du hast wirklich Dave, der dann irgendwie in so Voice oder Kick-Ass in so Voice-Overs sagt, it's stupid to be, es ist dumm, ein Superheld zu sein, und du kriegst nur auf die Schnauze, und dann im nächsten Satz dann wieder, wie cool war es mit meinen Freunden in der Maske und diese Bösewichte zu stoppen und so, ja.
Aber Superhelden, also das Superhelden-Dasein an sich ist ja auch eine super schizophrene Angelegenheit. Sonst gäbe es ja nicht immer diese Dual-Identitäten, Clark Kent, Superman, Peter Parker, Spider-Man. Spider-Man. Ja. Ne? Und das macht der Film ja dann auch deutlich, dass es halt immer Schattenseiten gibt. Du wirst gefeiert oder du kriegst mächtig auf die Fresse. Du brichst dir einen Knochen oder du rettest irgendwie Menschen. Du rettest eine Katze vom Baum oder dein Kostüm platzt, weil du irgendwie schlecht genäht hast oder so. Ne?
Hast du völlig recht, aber da würde ich sagen, was Kick-Ass da eben so ein bisschen angreifbar macht, ist, dass sich dieser Film eindeutig immer und immer wieder in der Realität verorten möchte. Dieser Film spielt nicht in der Comicwelt, der spielt nicht im Marvel-Universum oder sonst was, wo man diese Regeln so ein bisschen auch relaxter sehen kann, sondern dieser Film sagt ständig, wir sind hier in der Realität, das ist unsere
Welt. Und es sieht halt auch lächerlich aus,
genau.
Ne?
Ja, genau. Ja, das ist ein bisschen tricky. Also ich würde da Philipp auch größtenteils, ich würde beiden zustimmen, aber das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Deswegen ist der Film auch, sage ich mal in Anführungsstriche, nur Unterhaltung, würde ich sagen, und nicht so ein wirklich cleverer Kommentar auf irgendwas oder auf dieses ganze Ding. Da finde ich dann, auch wenn den viele nicht so sehr mögen, super, irgendwie ein Stück cleverer, weil er einfach ein bisschen konsequenter ist am Ende und sehr, sehr schmerzhafte Szenen hat. Also super, der Film von James Gunn, in dem
Im Prinzip auf Amoklauf geht.
Genau, um das Gleiche.
Wenn du clever mit bösartig ersetzt, dann kommt da mein Schatten ungefähr raus.
Ja. Ansonsten hatte ich noch was? Irgendwas hatte ich noch im Kopf?
Jim Carrey, wie seht ihr ihn?
Ich glaube, du hast es schon mal gesagt, Philipp. Er ist halt kein Ersatz für Nicolas Cage.
Oh, ich meine, who is?
Ich meine, er ist ganz witzig, hat ein paar witzige Sachen. Die Hintergrundgeschichte der Figur ist auch ganz interessant, aber das beruht natürlich auf dem Comic. Aber seine Performance hat mich jetzt nicht so abgeholt wie die von Nicolas Cage im ersten Teil.
Was ich da interessant fand, ist, dass ich finde, dass Jim Carrey wenig den Jim Carrey hat raushängen lassen. Er kam wie so ein relativ normaler Typ sonst rüber.
Und seine Maske ist auch ein bisschen merkwürdig,
finde ich. Es ist ja sonst oft so, dass Jim Carrey auch immer so auf eine gewisse Art und Weise dieser völlig überdrehte Typ ist. Und er ist ja relativ zurückgenommen. Passt irgendwie zur Figur, aber ich sag mal, da hättest du jetzt keinen Jim Carrey fast wieder gebraucht für. Aber trotzdem hab ich mich gefreut, ihn zu sehen, und es hat auch Spaß gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum
besser
im
Jim
Endeffekt...
Carrey als Adam Sandler.
Ja, warum er da, ihr wisst ja, habt ihr vielleicht in den News gelesen, liebe Hörer, dass er zur Promotour, nach dem Amoklauf in den USA, da ein bisschen Abstand genommen hat von dem Film und keine Promotion mehr machen wollte. Und er hat gesagt, er kam mit dem Level an Gewalt, den Film kann er nicht mehr vertreten und so. Apropos, war es weniger Gewalt als vorher?
Ich glaub, weniger.
Fand ich auch, ne?
Deutlich weniger Gewalt als in Teil 1.
Das würde ich auch gerne nochmal im Spoiler-Teil ansprechen, weil da gibt es bestimmte Sachen, die halt im Comic da sind, die dann aber im Film nicht da sind.
Und da würde ich aber auch sagen, dass Kick-Ass 2 einfach auch so ein bisschen so der Biss fehlt, den Teil 1 hatte. Ja. Weil Teil 1 war irgendwie fieser, nicht nur, weil du einfach ein 11-jähriges Mädchen hast, das Leute aufschlitzt und dabei flucht wie ein Seemann, sondern du hast einfach, der war ein bisschen bösartiger einfach noch. Und hat da vielleicht sogar noch diesen Twist von wegen Realität und Superhelden sogar noch ein bisschen besser hingekriegt als Teil 2.
Das ist, glaube ich, ein gutes Abschlussplädoyer für den Film. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass er definitiv unterhaltsam ist. Vielleicht nicht ganz so stark, nicht ganz so frisch, nicht ganz so überraschend wie der erste.
Ja. Eine Sache würde ich noch ansprechen wollen. Und zwar, das haben wir vorhin im Büro festgestellt, Kick-Ass 2 hatte ein Budget von nicht knapp unter 30 Millionen Dollar.
Bisschen weniger sogar als der erste Teil.
Und ich muss sagen, dafür sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben gerade den Vergleich, der für mich ebenso entscheidend ist, The Wolverine hat 100 Millionen Dollar gekostet. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass dieser Film 70 Millionen Dollar teurer aussieht als Kick-Ass 2.
Außer eine Reise nach Japan kostet irgendwie 20 Millionen Dollar.
Vielleicht sind die alle im goldenen Privatjet geflogen.
Darüber, ja, ich finde das auch immer extrem schwer einzuschätzen. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, dass Adam Sandler Filme wie Kindsköpfe 80 Millionen US-Dollar kosten.
Das ist doch Wahnsinn, wenn man das mit Kick-Ass macht.
Das ist ja auch nicht Kalkulation, das ist einfach Betrug, wie wir spätestens seit Half in the Bag wissen. Ne?
Richtig. Nee, ist, glaube ich, extrem schwer einzuschätzen, aber wir haben ja auch schon über die Action-Szenen gesprochen und vielleicht gibt es auch wirklich nur eine relativ spektakuläre, und das ist diese mit der Mother Russia, die da ziemlich aufräumt, und ansonsten ist es relativ klein gehalten.
Naja, es gibt diese Begegnung auf dem Friedhof. Und dann gibt es eben die große Endschlacht.
So. Ja. Ja. Gut, liegt auch vielleicht daran, dass man vielleicht nicht
auch. Trotzdem kein Vergleich zu dieser Wolkenkratzerschlacht am Ende von Teil 1.
Ja. Kurzes Fazit, bevor wir noch ein bisschen über die Spoiler reden.
Ja, ich glaube, ich habe es ja schon gesagt. Ne? Also für mich unterhaltsam, hat mich besser unterhalten als viele, wenn wir schon bei den Preisen sind, irgendwie 200 Millionen Produktionen in diesem Jahr. Hat findet manchmal nicht so komplett den Ton, es geht so ein bisschen auseinander. Problem, vielleicht ein Problem, Kick-Ass ist nicht die interessanteste Figur in einem Film, der halt Kick-Ass heißt. Das ist einfach Fakt, glaube ich. Und ansonsten kann man sich den aber auf jeden Fall anschauen und ist da gut unterhalten, hat nicht ganz die Frische des ersten Teils. Und ja, aber wird, glaube ich, sonst später mal ein gutes Double-Feature sein auf DVD.
Adam?
Da würde ich mich fast anschließen, ordentlich, aber halt nicht außergewöhnlich. Bisschen weniger Biss auf jeden Fall. Das ist das für mich der größte Unterschied zum ersten Teil, dass er halt ein bisschen auf Sparflamme geschaltet ist. Nebendarsteller sind gut, manche vielleicht ein bisschen verschenkt, wie Jim Carrey jetzt, wo Nicolas Cage ein bisschen geiler war. Ansonsten okay.
Ja, im Grunde komme ich fast zum selben Fazit. Eigentlich ein unnötiges Sequel, meiner Meinung nach, aber trotzdem Fans des ersten Teils werden, glaube ich, gut unterhalten werden, auch wenn er wirklich nahezu allen Disziplinen schlechter abschneidet als Teil 1. Ob man dafür jetzt ins Kino gehen muss, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Leute, die über ein bisschen mehr Geduld verfügen, die können sich den auch gut nochmal in 3 Monaten auf Blu-ray oder DVD reinziehen. Da ist, glaube ich, nicht viel verloren, wenn man so lange wartet.
Immerhin kein 3D, oder?
Nee, kein 3D, nee. Aber ich würde auch nochmal sagen, coole Performances von gerade John Leguizamo und auch Jim Carrey. Ich mochte ihn.
In dem und Film. Yancy Butler.
Genau. Bevor wir spoilen, wollen wir nochmal kurz unsere Social Media...
Definitiv. Also nochmal erstmal die Erinnerung an die E-Mail-Adresse podcast@filmjunkies.de. Könnt ihr uns jederzeit schreiben, wenn ihr das völlig anders seht mit Kick-Ass 2 oder sonst irgendwelche Anregungen, Kritik und so weiter habt. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Und ansonsten könnt ihr mich erreichen auf Twitter unter picknicker83 oder auf Google Plus unter Thomas Zimmer. Und natürlich auf filmjunkies.de jeden Tag.
Konsumkind ist mein Handle auf Twitter und Philipp Süßmann mit einem L und 2 P und scharfem S und Ü und 2 R. N am Schluss. Genau. Nicht existenten X drin.
Die ist silent.
Genau. Google Plus, ja. Da kann man mich finden unter meinem richtigen Namen und ansonsten immer wieder gelegentlich lesen auf filmjunkies.de.
Ich bin Awesome Arndt auf Twitter und Adam Arndt bei Google Plus.
Und dann steigen wir einfach direkt nochmal kurz ein in die Spoiler. Also,
wer nicht gespoilt werden will, der schaltet jetzt bitte aus.
Genau, wer die Woche noch in Kick-Ass im Kino sehen will, der hört einfach danach nochmal rein. Ja, habt ihr was Bestimmtes? Da frage ich gleich mal die Comic-Experts.
Das Ding ist halt, die Gewalt bei Kick-Ass, immer wenn es zum explosiven, gewalttätigen Moment kommen soll. Es gibt den Moment mit Jim Carrey, wo Jim Carrey dahin gerafft wird. Es gibt den Moment, wo Night Bitch von dem Motherfucker und seiner Gang genervt wird, wird abgeblendet.
Genervt wird. Gut, das hast du jetzt gut formuliert. Ja, das stimmt.
Und ist das in den Comics?
Es gibt im Comic Jim Carrey hat einen Schäferhund im Comic und in dem Film. Und im Comic wird Jim Carrey geköpft und der Schäferhundkopf auf seinen Körper getan.
So richtig
als mahnendes Beispiel.
Style. Okay.
Und das ist halt so ein richtiger Schockmoment. Ich erwarte nicht, dass sowas da ist, aber es ist mir halt als Comicleser aufgefallen, dass dieser Moment explizit ausgespart wurde. Genauso wie die Ablende bei der Vergewaltigung von der Night Bitch.
Sag mir mal gerade, wie stirbt nochmal Jim Carrey in dem Film?
Das wird auch angedeutet, dass ihm der Kopf abgeschnitten wird. Aber es wird halt nicht gezeigt, dass danach noch was mit ihm passiert.
Genau. Der Motherfucker und seine Typen kommen einfach in den Treff.
Genau, ich wusste nur nicht mehr, ob man es sieht oder nicht dann im Endeffekt.
Ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht einfach eine FSK-Sache ist.
Ja, ich meine, es stimmt schon, dass der Film irgendwie ein bisschen familienfreundlicher daherkommt, in Anführungszeichen, als Teil 1. Gerade auch im Vergleich zur Vorlage, weil die Vorlage ist richtig, richtig heftig blutig. Mhm. Und du hast zum Beispiel in der Vorlage, was ein signifikanter Unterschied ist, dass Dave's, also Kick-Ass Freundin, die in diesem Film komplett am Anfang zwei Sätze sagt und dann nie wieder auftaucht, wird in der Comic-Vorlage vom Motherfucker vergewaltigt.
Sie nimmt die Rolle von Night Bitch
ein. Genau, und ihre gesamte Familie wird ermordet. Mhm. Und während er das macht, richtet der Motherfucker so einen richtigen Amoklauf an, wo er unter anderem kleine Grundschulkinder einfach abknallt. Point blank. Mhm. Ja, all diese Sachen sind hier in dem Film nicht mehr drin. Ich war sehr gespannt, ob das so sein wird, aber ich habe eigentlich auch schon mit ziemlich Sicherheit damit gerechnet, dass das nicht passieren wird.
Ist die Frage, wäre der Film dadurch besser geworden oder kommt dadurch im Comic irgendwie eine krassere Kritik oder irgendwas drüber? So dass man sagen könnte, das ist eigentlich wirklich schade, dass die Sachen nicht drin sind. Also wenn du sagst, klar, den Mitstreitern oder so geht es heftiger an den Kragen, dann könnte ich schon sagen, ja, dann würde mir vielleicht eher mal das Lachen so im Halse stecken, weil wie es eben im Teil 1 mal der Fall ist. Ne?
Also ich werde mich hier nicht hinsetzen und sagen, ich hätte es cool, ich möchte unbedingt Grundschüler abgeschossen sehen, aber es genau das, was du sagst, hat halt schon so ein bisschen, gerade auch dieser Faktor, wo einem bei Kick-Ass 1 so das Lachen ein bisschen im Halse stecken bleibt, der fehlt einfach so ein bisschen in diesem Film. Auch wenn er es versucht, gerade auch mit dem Tod von Kick-Ass Vater und so, dann ist auch wieder raus.
Da ist auch so eine Szene, das wird, ja, ja. Doch, das wird sogar gezeigt.
Das wird
im gezeigt. Comics aber, glaube ich, sogar noch mal expliziter.
Ja, ja, aber es, trotzdem fehlt so ein bisschen der fiese Schlag in die Magengrube.
Das Problem daran ist halt auch, dass der Motherfucker im Comic gefährlicher daherkommt und im Film kommt er immer wie so ein inkompetenter Typ daher. Der kriegt zum Beispiel keinen hoch, wenn es um diese Vergewaltigungsszene geht, was ich sogar ziemlich interessant finde mal als Möglichkeit, auch wenn es natürlich frauenfeindlich en masse ist und eine verabscheuungswürdige Szene.
Was ist daran frauenfeindlich, wenn jemand keinen hochkriegt? Achso, das meintest du jetzt gar nicht. Du meintest jetzt an sich die Szene.
Ja, okay. Genau.
Entschuldigung.
Ansonsten ist er auch inkompetent. Beim UFC-Fight lässt er sich halt verprügeln und sagt dann irgendwann, schmeißt dann lieber Geld in den Raum.
Das fand ich übrigens ganz, ganz witzig, dass er irgendwie so, es gibt am Anfang die Szene, wo er sagt, oh, hol mir ein paar Leute ran, dann trainieren die mich und ich wäre der krasseste Badass-Fighter
überhaupt. Da wird er im Comic noch viel mehr vorgeführt, die nehmen ihn richtig aus, die verprügeln ihn nach Strich und Faden und so.
Und im Endeffekt sagt er dann einfach nur so, ja, fuck it, meine Superheldenkraft ist, ich habe Geld und ich kaufe mir einfach die Leute.
Und natürlich ist der Motherfucker auch rassistisch in seiner Namensauswahl, wenn er seine Handlanger Genghis Carnage nennt und wie auch immer die
anderen. Black Death. Das waren die besten Szenen des Films. Das muss ich echt nochmal betonen. Das war so witzig.
Ja, also ich fand auch alles, was den Humor um den Motherfucker angeht, obwohl der sehr derbe ist, da konnte ich auch tatsächlich drüber lachen. Der ist halt völlig political incorrect, aber das muss dann auch sein. Vielleicht das ein bisschen der Ausgleich für die Sachen, die sonst, was die Brutalität angeht, nicht gezeigt wurden. Und da haben sie sich nicht so zurückgenommen.
Ich meine, was man auch noch vielleicht sagen muss im Vergleich zur Vorlage, in der Vorlage sind die Hauptdarsteller genauso alt, wie sie in Teil 1 sind sozusagen. Also da vergeht im Grunde fast keine Zeit zwischen Teil 1 und Teil 2 und insofern ist Hit Girl immer noch ein kleines Mädchen, ja, was halt hier einfach nicht geht, weil Chloe
Grace also ist einfach dummerweise gealtert. An der Highschool, ne?
Ja, also sie ist auf jeden Fall auch von der Art, wie sie gezeichnet ist, ist sie immer richtig noch, kindlich noch. Während eben jetzt hier bei Chloe Moretz das schon sehr ins Teenie-Alter schon
so. Das ist natürlich eine Sache, die man ganz oft in Filmen hat. Oder sei es auch sehr in Game of Thrones, wo die Figuren irgendwie im Buch 12 sind und im Film.
Gerade auch bei Percy 18. Jackson ist es auch so, da sind die Figuren, glaube ich. Noch so 9, 10 oder so.
Das lässt sich kaum.
Film dann so 20-Jährige, die Teenager spielen.
Ja, es lässt sich halt kaum verhindern, dass man da einen gewissen Altersanstieg hat, einfach weil, ich meine, die müssen das schauspielern. Wer gibt sein 11-jähriges Kind da irgendwie hin, um lässt es Hit-Girl spielen oder von Hit-Girl massakrieren lassen, etc.?
Die Eltern von Chloe Moretz offensichtlich.
Ja. Ja. Mr. und Mrs. Moretz. Da sieht man halt, der Comic hat halt auch, was das Medium angeht, dann irgendwo seine Vorteile und irgendwo hat der Film seine Vorteile.
Ein Problem, was ich halt auch noch hatte, ist eine Szene, die es gibt mit dem, ich glaube, es heißt Six-Stick oder so. Also die Rache des Hit-Girls an ihren Peinigern, Highschool-Peinigern. Und dann ist es so eine dämliche Kotz- und Furz-Szene.
Und vor allem ganz, ganz mies getrickst.
Ist euch mies das getrickst
man muss, bis zum Gehtnichtmehr. Man muss generell sagen, im Bereich Spezialeffekte merkt man das niedrige Budget dann vielleicht doch, weil der Film hat richtig miese CGI zwischendurch. Also gerade diese Szene, wo eben Hit-Girl mit diesem Six-Stick irgendwie ihre Konkurrentinnen zum Kotzen und so bringt, das ist richtig wie beschissen animierte Kotze.
Beschissen animierte Kotze.
Das ist so irgendwie genau. 43-Niveau oder so.
Ja.
Wie heißt diese Hunger Games Parodie? Starving Games.
Starving Games, ja, fast dieses Niveau erreicht ist. Also richtig, richtig schlecht für ein Major Release, Kino-Release. Also da muss man schon sagen, da haben sie dann gespart.
Ja, ich kann da auch manchmal, kann ich das glaube ich auch akzeptieren. Also ich bin auch nicht so ein Fan von diesen überbordenden Budgets und wenn dann ein Film sich da ein bisschen zurücknimmt, und dafür dann nicht so floppt am Boxoffice, kann ich damit, glaube ich, auch leben. Vielleicht interessant, ich weiß nicht, ob wir ein Kick-Ass 3 sehen werden.
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Ja,
wollt ihr denn ein Kick-Ass 3?
Also das Comic wird es ja geben oder wird gerade gemacht.
Ja.
Die After-Credit-Szene sagt, dass der Motherfucker überlebt. Zwar ohne Beine und Gefühl im Intimbereich, aber irgendwie überlebt er.
Ich wollte gerade sagen, die Zahlen weisen nicht so sehr darauf hin. Hat jetzt
aber wenn sie ihn nochmal für 28 Millionen machen
könnte. Ja, oder genau, so. Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Also die Zahlen waren jetzt nicht so überragend am ersten Wochenende. Hat irgendwie, habe ich mir aufgeschrieben, 13,5 Millionen am Boxoffice am ersten Wochenende.
Ist ja nur in den USA.
Ne? Aber das ist genau. Ja schon fast die Hälfte des Budgets.
Genau, ne? Also das ist jetzt nicht so sonderlich viel, auch für eine bekannte Marke sozusagen. Der Kick-Ass hatte ein bisschen mehr eingespielt, 20 Millionen am ersten Wochenende. Aber da der sogar ein bisschen weniger gekostet hat, international noch das ganze Einspielergebnis ansteht. Ja, sobald da so eine Marke etabliert ist und es gibt weiterhin auch die Comics, glaube ich auch schon, dass wir in Kick-Ass 3 sehen werden, ob wir es müssen.
Also ich würde es eigentlich, die Frage ist, wollt ihr es sehen? Und ich muss eigentlich sagen, nein. Ich fand Kick-Ass 2 nicht so schlecht, aber ich habe trotzdem irgendwie keinerlei Motivation, dass man das jetzt irgendwie, also ich sehe einfach keinen Punkt, wo man diese Geschichte noch sinnvoller weiter spinnen könnte.
Ich bin jemand, der einfach dabei bleibt, ich würde es mir glauben.
Immer positiv denken. Vielleicht wird ja der neue Comic dann auch irgendwie wieder besser, interessanter.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja. Oder man...
Hit Girl ist auf der Flucht und sonst...
Ja, oder man kann Kick natürlich eine auch, Weise. Die Überlegung wäre natürlich auch, sich ein bisschen zu trennen vom Comic, ne, und sein eigenes Ding filmisch zu machen.
Das haben sie ja halt auch ein bisschen gemacht. Also ich meine, Jeff Wadlow hatte, glaube ich, sehr großen Einfluss auf Mark Millar, weil bei den Dreharbeiten, der Film ist entstanden parallel zu der Fertigstellung des Comics. Und Jeff Wadlow hat dann gesagt, du kannst auf gar keinen Fall den Motherfucker töten. Und dann wurde das auch im Comic dahingehend verändert, dass der Motherfucker auch überlebt hat.
Ah, interessant. Ist das genauso wie im Film, dass er verschimmelt ist und so weiter und dass man ihn dann nochmal sieht?
Ich glaube schon. Er fällt auf jeden Fall auf den Boden. Er fällt nicht in dieses Haifischbecken wie im Film. Das ist sowieso ein witziger Gag mit dem Haifisch, der da unten ist, weil irgendwie niemand das Aquarium bedienen kann. Er fällt, glaube ich, nicht in den Haifischbecken, sondern tatsächlich von einem Hochhausdach auf den Boden.
Ja, genau.
Weil nämlich der Showdown im Comic ist ein anderer, die Helden und Schurken kämpfen im Times Square. Und das ist auch sehr viel epischer gewesen. Und ich finde eigentlich auch die Entscheidung für diese Änderung eigentlich begrüßenswert, weil sie kleiner und intimer ist, dass sie nur in dieser Lagerhalle kämpfen und nicht schon wieder irgendwo New York zerstören.
Ja, es ist auch mal wieder wie nach The Wolverine, ist mal ganz angenehm, auch immer mal wieder so einen Film zu sehen, wo nicht am Schluss die Welt gerettet werden muss. Mhm. Ne?
Das auf jeden Fall. Also für mich auch einer der Gründe, warum es dann im Endeffekt doch sehr unterhaltsam war, weil es eine deutliche Abwechslung war von dem ganzen großen Superheldenfilm.
Wisst ihr, was für ein Kick-Ass 3 ich, wenn dann, sehen wollen würde? Prequel. Big Daddy, also Nicolas Cage, kommt zurück und hat wieder das junge Kick.
Zombie Nicolas Cage.
Zombie Nicolas Cage, wow, geil. Nee, und hat dann wieder das junge Hit-Girl, also das kleine Hit-Girl sozusagen und The Adventures of Big Daddy and Hit-Girl. Das würde ich vielleicht als Prequel
natürlich sehen, sehr tricky, ne? Also du kannst ja nicht nochmal Chloe Grace Moretz.
Ja, dann
vielleicht doch.
Ich finde sie ja eh nicht so toll, dann nimmst du einfach jemand anderen.
Das Abigail Breslin.
Die ist auch schon zu alt. Ja, die nächste Abigail Breslin oder die nächste Chloe Moretz dann halt. Aber auf jeden Fall muss Nick zurückkommen. Das ist mein Wunsch für Teil 3. Egal, wie man das auch immer schafft. Voodoo-Beschwörung oder Zombie-Auferstehung.
Und
oder
ganz muss Prequel. Man ja auch nicht auf ihn verzichten in diesem Film. Nee. Man sieht ihn im Hintergrund in so einem schicken
Gott sei Dank.
Bilderrahmen hängen. Mit einem sehr tollen Bild- und Gesichtsausdruck. Ja, cool. Dann haben wir, glaube ich, Kick-Ass soweit durchgehandelt. Und wir sind jetzt fast irgendwie am Ende mit dem großen Kinosommer 2013.
Riddick kommt doch noch.
Riddick,
oh, yeah. Da haben wir alle sehr drauf gewartet.
Ob der bessere CGI hat als Kick-Ass, da bin ich auch nochmal drauf gespannt.
Das ist ihm zu wünschen, ja.
Das sieht auch im Trailer teilweise relativ grenzwertig aus. Ja, vielleicht können wir irgendwann demnächst nochmal so ein Fazit ziehen.
Also ich denke, das wird kommen. Das sollten wir auf jeden Fall machen.
Und ansonsten berichten wir natürlich weiter über Filme, die wir uns irgendwie zusammen anschauen. The World's End steht noch an. Ich weiß nicht, ob wir da einen Podcast schaffen.
Lima und ich haben den gesehen, ich weiß nicht.
Okay, dann müsst ihr euch mal hier zusammenfinden.
Siehst du, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie er eigentlich war. Machen wir jetzt gleich, nachdem wir diese Aufnahme beendet haben.
Genau, nochmal der Hinweis, schreibt uns Mails, podcast@filmjunkies.de und hört wieder rein, hört auch bei serienjunkies.de/podcast rein. Wir besprechen Breaking Bad aktuell. Genau, die neuen Folgen, beziehungsweise die letzten 8 Folgen, die er schon
begonnen hat. Final Season,
ja, oh yeah. Ziemlich epic. Und dann hört wieder rein und dann sagen wir tschö, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.